Hallo und herzlich willkommen zu Schöpfers Werk und Anwaltsbeitrag, dem Podcast zu geistigem Eigentum, Fragen des Wirtschaftsrechts und anderen spannenden juristischen Themen. Mein Name ist Dr. Johannes Ziller, ich bin Anwalt bei Warbeck Rechtsanwälte. Heute feiern wir ein kleines Jubiläum, es ist die 50. Ausgabe von Schöpfers Werk und Anwaltsbeitrag. Wir beschäftigen uns weiterhin mit dem Themenschwerpunkt Erbrecht und setzen uns heute mit wohnrechtlichen Fragen auseinander, die in diesem Zusammenhang entstehen können. Dafür haben wir eine Expertin im Haus, Dr. Alexandra Leistner. Alexandra, hallo.
Hallo Johannes, danke für die Einladung.
Vielen Dank für deine Zeit. Vielleicht beginnen wir gleich mal mit der Frage, muss ich mich denn als Mieter fürchten, wenn mein Vermieter verstirbt?
Diese Frage kann ich gleich negativ beantworten. Also wenn der Vermieter verstirbt, dann hat der Mieter grundsätzlich nichts zu befürchten, weil dann das Mietverhältnis von den Erben des Vermieters zu übernehmen ist.
Das heißt, als Mieter habe ich also nur einen neuen Ansprechpartner, aber sonst verändert sich nichts. Das wird wahrscheinlich auch bedeuten, dass sich der Mietzins nicht verändern kann.
Genau, der Mietzins verändert sich nicht, die Mietdauer des Mietverhältnisses verändert sich nicht, aber richtig, so wie du sagst, allenfalls mein neuer Ansprechpartner, also der neue Vermieter, der Erbe des vormaligen Vermieters, wird sich dann mit dem Mieter in Verbindung setzen, damit man auch eine neue Ansprechperson hat.
Spannender ist ja dann vielleicht der Fall, in dem der Mieter verstirbt. Was hat denn das für rechtliche Konsequenzen?
Genau, also wenn der Mieter verstirbt, dann lohnt sich's als erstes einmal in den Mietvertrag zu schauen. Warum? Weil sich nämlich die Rechtsfolgen nach der Art des Mietverhältnisses richten. Es gibt nämlich im Wohnrecht Mietverhältnisse, die zur Gänze teilweise oder überhaupt nicht den Bestimmungen des Mietrechtsgesetzes unterliegen. Bereits aus dem Mietvertrag ergibt sich nämlich oft, oder man kann es daraus eruieren, ob das Mietrechtsgesetz zur Anwendung gelangt oder nicht. Es gelangt nämlich insbesondere dann nicht zur Anwendung, wenn es sich um eine Vermietung von Einfamilienhäusern handelt oder wenn man einen Mietgegenstand in einem Haus gemietet hat, der nur über 2 Wohneinheiten verfügt. Das ist deshalb wichtig, weil das Mietrechtsgesetz nämlich ein Spezialgesetz zu den mietrechtlichen Bestimmungen des ABGB, für den das nicht was des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches darstellt. Und je nachdem, in welchem Bereich wir uns mit dem Mietvertrag befinden, kann es sein, dass ein Mietverhältnis im Fall des Todes des Hauptmieters aufgelöst werden kann oder nicht.
Du hast also jetzt von 2 verschiedenen Fällen gesprochen, je nachdem, ob das ABGB oder das MRG auf das Mietverhältnis zur Anwendung kommt. Was sind denn da jetzt die rechtlichen Unterschiede in den beiden Fällen?
Also, wenn das Mietverhältnis dem ABGB unterliegt, also wir zum Beispiel von der Miete eines Einfamilienhauses sprechen, dann können im Todesfall des Mieters die Erben des Mieters, aber auch der Vermieter das Mietverhältnis beenden. Und für die Beendigung sind die gesetzlichen Kündigungsfristen und auch die gesetzlichen Kündigungstermine zu beachten. Und die betragen im Normalfall immer eine einmonatige Kündigungsfrist und das zum jeweils Monatsletzten. Im Anwendungsbereich des Mietrechtsgesetzes stellt sich die Sachlage ein bisschen anders dar, weil es da nämlich ein automatisches Eintrittsrecht für bestimmte Personen gibt. Und zwar sind es konkret der Ehegatte, der Lebensgefährte, Verwandte in gerader Linie, also das wären zum Beispiel Kinder, aber auch Wahlkinder und Geschwister. Diese Personen können, wenn sie ein dringendes Wohnbedürfnis haben und im gemeinsamen Haushalt mit dem Mieter vor dessen Tod gelebt haben, auf ein sogenanntes automatisches Eintrittsrecht zählen. Das heißt, dieses Eintrittsrecht verwirklicht sich, ohne dass der Mieter dazu irgendetwas tun muss. Er müsste vielmehr selber aktiv werden, wenn er dieses automatische Eintrittsrecht verhindern würde wollen. Der Eintrittsberechtigte, dem also normalerweise automatisch vom Gesetzes wegen das Mietrecht zukommt an der Wohnung des verstorbenen Vermieters, der müsste, wenn er also wirklich nicht eintreten möchte, weil ihm zum Beispiel die Wohnung zu groß ist oder er sich örtlich verändern möchte, innerhalb von 14 Tagen nach dem Tod des Hauptmieters dem Vermieter gegenüber erklären, dass er nicht eintreten möchte in das Mietverhältnis. Das ist also eine relativ kurze Frist und man muss sich relativ rasch darüber klar werden, ob man allenfalls auf diese automatische Eintrittsmöglichkeit in ein Bestandsverhältnis verzichten möchte oder nicht.
Die Hinterbliebenen, die jetzt in den Mietvertrag eintreten können, machen sich ja dann vielleicht Sorgen, ob sich dieser Eintritt auch auf die Höhe der Miete auswirken kann. Was kannst du denen dazu sagen?
Also grundsätzlich wirkt sich der Eintritt in das Mietverhältnis nicht auf die Höhe und auch nicht auf die Laufzeit des Mietverhältnisses aus. Es gibt insbesondere keine notwendigen Bedenken, die ein Ehegatte, ein Lebensgefährte oder minderjährige Kinder haben müssten, weil für die ist es ausdrücklich ausgeschlossen, dass es zu einer Mietzinserhöhung infolge des Eintritts in das Bestandsverhältnis kommt. In bestimmten anderen Fällen kann es zu einer Anhebung des Mietzinses kommen, aber bei den klassischen Erben im Regelfall nicht.
Jetzt haben wir bisher vornehmlich von Mietverhältnissen gesprochen. Beim Erben kann es aber auch so sein, dass der Erblasse ja Eigentümer sein kann, entweder eines Hauses oder einer Wohnung. Nehmen wir vielleicht einen klassischen Fall an. Der Erblasser wohnt mit seinem Ehegatten in einem Haus, hat auch mehrere Kinder, die natürlich dann damit auch zu Erben werden. Muss sich jetzt der überlebende Ehegatte da Sorgen machen, dass er nicht im Haus bleiben kann?
Der Ehegatte muss sich keine Sorgen machen, dass er seinen Anspruch auf das Haus verliert, schlicht und einfach deshalb, weil er, abgesehen von dem wohnrechtlichen Aspekt, auf den wir jetzt gleich zu sprechen kommen werden, auf jeden Fall einen Erbanspruch, zumindest einen Pflichtteilsanspruch, gegenüber seinem verstorbenen Ehegatten hat. Meistens besteht auch ein Unterhaltsanspruch, der dann auch noch von den Erben zu übernehmen sein wird. Und zuletzt hat er eben in Bezug auf das Wohnen auch das sogenannte gesetzliche Vorausvermächtnis. Das bedeutet, dass der überlebende Ehegatte die zum Haushalt gehörenden beweglichen Sachen einmal bekommt. Das wären die Haushaltsgeräte, Geschirr, Möbel und Teppiche, also das wäre der klassische Hausrat, aber was viel wichtiger ist, er hat auch das Recht, weiter im Haus wohnen bleiben zu dürfen. Der Ehegatte sollte daher auf jeden Fall darauf achten, dass dieses ihm eingeräumte Wohnrecht oder gesetzlich zustehende Wohnrecht besser auch dann im Grundbuch eingetragen wird, wenn zum Beispiel nur die Kinder vom Erblasser zu Erben des Hauses eingesetzt worden sind.
Das heißt, der überlebende Ehegatte muss sich da keine Sorgen machen, dass das Haus einfach von den Kindern verkauft wird und er auf der Straße steht. Rechtlich gibt es dann immer etwas abweichende Regelungen für Wohnungen. Wie sieht es denn jetzt da aus, wenn der Eigentümer einer Wohnung verstirbt?
Also wenn es sich um eine Mietwohnung handelt, dann haben wir den Fall ja schon behandelt, was in dem Fall passiert. Wenn es sich aber um eine Eigentumswohnung handelt, also wo jemand ein Miteigentumsanteil an einer Liegenschaft hat und ein ausschließliches Benutzungsrecht an einer Einheit, das ist die klassische Definition der Eigentumswohnung, dann gibt es spezielle Sonderregelungen im Wohnungseigentumsgesetz. Wenn da der Erblasser alleiniger Eigentümer der Eigentumswohnung war, dann ändert sich an der klassischen Erbfolge an sich nichts. Es ist da nur zu berücksichtigen, dass nicht mehr als zwei Personen, und zwar natürliche Personen, eine Eigentumswohnung erwerben können.
Das heißt, es könnte insbesondere dann ein bisschen problematisch werden, wenn jetzt zum Beispiel vier Kinder vorhanden sind, die alle erbberechtigt sind, allerdings nur zwei Wohnungseigentümer werden. Können. Wie geht man mit solchen Situationen um?
Genau, das ist eben ein Thema, das unbedingt einer Regelung zugeführt werden sollte. In diesem Fall wird man sich im Rahmen eines Erbteilungsübereinkommens unter den Erben einigen müssen, wer die Wohnung bekommt, beziehungsweise wie mit dieser Wohnung zu verfahren sein wird. Es ist aber auch denkbar, dass man eine eingetragene Personengesellschaft gründet, die es vielleicht zur Aufgabe hat, diese Wohnung zu verwalten.
Aber es ist ja nicht immer so, dass der Erblasser alleiniger Eigentümer der Wohnung war, sondern dass er vielleicht schon in einer Eigentümerpartnerschaft war. sei es jetzt mit dem Ehegatten oder mit einem sonstigen Eigentümerpartner. Was passiert in solchen Situationen?
In solchen Situationen ist man auf die Sonderregelungen des § 14 Wohnungseigentumsgesetz verwiesen. In dem § 14 Wohnungseigentumsgesetz ist ganz genau geregelt, wie im Todesfall eines Eigentümerpartners vorzugehen ist. Grundsätzlich gilt, dass wenn ein Eigentümerpartner verstirbt, dem anderen automatisch der Hälfteanteil an dieser Wohnungseigentumseinheit anwächst. Das ist also ein unmittelbarer Eigentumsübergang. Nur dann, wenn der verbleibende Partner verzichten würde auf diese Anwachsung, würde es eben nicht zu diesem automatischen Eigentumsübergang kommen.
Wenn es jetzt zu diesem automatischen Eigentumsübergang an den anderen Partner der Wohnungseigentümergemeinschaft kommt, bekommt er den Anteil da einfach geschenkt vom Erblasser?
Das wäre schön für den Erben, aber dem ist nicht so, sondern der bleibende Eigentümerpartner hat dann an die Verlassenschaft des Erblassers im Normalfall die Hälfte des Verkehrswertes der gesamten Wohnungseigentumseinheit zu bezahlen. Weil es aber natürlich ein sehr hoher Betrag sein kann und weil man ja oft auch gemeinschaftlich eine Eigentumswohnung angeschafft hat, gibt es im Gesetz verschiedene Ermäßigungstatbestände, sage ich jetzt einmal, die reichen können. Vom gänzlichen Erlass der Zahlung bis zu einer reduzierten Zahlung bei Pflichtteilsberechtigten zum Beispiel.
Könnte jetzt der Erblasser seinen Anteil an der Wohnung einfach mittels einer letztwilligen Verfügung, also mittels eines Testaments, an irgendeinen Dritten vermachen?
Nein, das funktioniert nicht, weil ja auch der verbleibende Eigentümerpartner davor geschützt werden soll, dass ihm nicht ein x-beliebiger Dritter als neuer Partner der Eigentumswohnung vor die Nase gesetzt wird. Es gibt zwar die Möglichkeit, eine dritte Person zu bestellen, aber diese Bestellung oder diese Auswahl muss gemeinschaftlich vom Erblasser und dem verbleibenden Eigentümerpartner getroffen werden und diese Verfügung muss von einem Notar oder einem Anwalt getroffen werden.
Wo du da von diesem Übernahmepreis sprichst, was mache ich denn, wenn ich das eigentlich gern machen möchte, aber ich den Preis einfach nicht bezahlen kann?
Ja, in dem Fall steht ja immer noch die Möglichkeit des Verzichts im Raum. Also der Eigentümerpartner, der Verbleibende, der könnte ja eben auf diese automatische Anwachsung verzichten. Aber in dem Fall muss er sich bewusst sein, dass dann die gesamte Wohnungseigentumseinheit, also auch sein Anteil, versteigert wird und er quasi dann eine Auszahlung vom Versteigerungserlös erhält. Abgesehen davon gibt es auch noch die Möglichkeit, eine Ratenzahlung bei Gericht zu beantragen für diesen Übernahmepreis, der ansonsten an die Verlassenschaft zu bezahlen ist.
Liebe Alexandra, vielen Dank für die spannenden Ausführungen zu diesen wohnrechtlichen Fragen rund ums Erben. Wenn Sie noch Fragen oder Anregungen zum Podcast haben, dann freuen wir uns immer über ein E-Mail an podcast@warbeck.at. Andere spannende Podcasts zu Wirtschaftsthemen finden Sie außerdem auf diebusinesslounge.at. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.